Am Ende ist ja so, ein Arschloch zu sein, ist nicht justiziabel.
Okay, wir versuchen jetzt halt mal nicht alle mitzunehmen.
Ich kann keine WhatsApp-Töne mehr in Podcasts hören.
Ich habe seit Tagen Ohrwurm davon.
Sorry.
Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
Heute mit mir, Ina Plodroch, und zwei anderen Menschen, die dabei sind, damit wir wieder über drei Podcasts sprechen können, die ganz aktuell erschienen sind oder die so in diese Kategorie All-Time-Favorite fallen. Und mit dabei ist heute Philipp Fleiter vom Podcast Verbrechen von nebenan. Das ist einer der erfolgreichsten True-Crime-Podcasts in Deutschland. Hallo Philipp.
Hallo ihr beiden. Ich freue mich sehr, dabei zu sein, und ich kann stolz verkünden, Mama, ich habe es in Deutschlandfunk geschafft.
Das stimmt, Deutschlandfunk Kultur. Und ja, auch mit dabei Rahel Klein von Deutschlandfunk Nova. Ihr habt einen neuen Podcast, Unboxing News. Da holt ihr euch jeden Tag eine Nachricht und schaut da stärker hin, sucht nach persönlichen Geschichten und Hintergründen und sucht euch eben dieses eine Thema jeden Tag. Ein Podcast.
Genau, wir wollen die Nachrichten übersetzen, was es für Einzelne ganz konkret bedeutet, und suchen eben immer Menschen, die wirklich auch von dieser Nachricht betroffen sind. Und das ist ein sehr cooler neuer Podcast, macht wirklich Spaß. Und ich freue mich aber auch, heute mit euch zu sprechen. Hallo.
Genau, du hast nämlich auch einen mitgebracht. Über den sprechen wir jetzt gleich, weil wir haben, wie immer in unserem Format, drei Podcasts dabei, die wir gerne besprechen wollen, weil die groß sind gerade oder weil wir die schon immer gerne hören oder weil das vielleicht einer ist, der so ein bisschen untergegangen ist. Und das ist heute Haschimitenfürst, der Bobcast, Rammstein Row Zero, also der Podcast zur großen Rammstein-Recherche, und Cut, das Silvester, das uns verfolgt. Hi zum Überpodcast. Wir sprechen zuerst über einen fünfteiligen Podcast, der von einer Nacht 2015 ausgeht.
Also, um das jetzt rassistisch zu meinen, aber es waren sehr viele ausländische Personen, die uns auf einmal alle angegriffen haben.
Erinnert ihr euch noch?
Und dann hat er mir einfach aktiv zwischen den Schritt gefasst, auch feste.
Die Kölner Silvesternacht 2015.
Und dann fing schon dieses Grabsche an. Ne? Und dann auch so, hey, was soll das? Ich habe auch wirklich so gerufen, hey, was soll das?
Diese Nacht vor 8 Jahren hat sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. Und sie lässt uns alle bis heute nicht los. Genau darum geht es in unserem Podcast. Cut, das Silvester, das uns verfolgt.
Wo? Wo? Wo war ihr Silvester? Wo?
Wir werden sie jagen. Wir werden Frau Merkel oder wen auch immer jagen.
Das ist Cut. Das ist der Podcast über diese eine Silvesternacht. Wir wissen alle sofort, welche gemeint ist, nämlich die Kölner Silvesternacht 2015. Und was daraus geworden ist, wie diese eine Nacht in der Berichterstattung, aber auch sonst grundsätzlich, gesellschaftlich, welche Auswirkungen die hatte für die einzelnen Menschen, die vielleicht dabei waren oder die einfach durch Migration hierher gekommen sind, was das für die bedeutet, jetzt 9 Jahre danach, das beleuchtet dieser Podcast. 5 Folgen gibt es, gemacht vom WDR. Und wie das so ist, der WDR ist in Köln, der Deutschlandfunk ist in Köln. Rahel, wir haben da so grobe Bekanntschaften in diese Richtung.
Genau, also in der Medienbubble kennen sich ja sowieso viele, wenn du dann in derselben Stadt bist. Also ich kenne die ein, zwei von den Macherinnen, wir haben auch schon zusammengearbeitet, bin aber weder verwandt, verschwägert oder eng befreundet mit denen. Also
ist, genau. Ist auch ein großes Team, das dahinter steckt. Und du hast jetzt diesen Podcast mitgebracht, Rahel. 5 Teile, ist eine abgeschlossene Podcast-Serie. Warum hast du den mitgebracht?
Der stand schon länger auf meiner Liste, auf meiner Hörliste, weil ich den spannend fand, weil ich mich an dieses Gefühl nach dieser Kölner Silvesternacht noch erinnere, als wäre es gestern gewesen. Das war eine der allerersten Beiträge, die ich für Deutschlandfunk Nova tatsächlich gemacht habe, ein paar Tage nach Silvester. Also als dann diese Nachrichten von der Silvesternacht eben auch verbreitet wurden. Und ich war an der Domplatte in Köln unterwegs und habe Menschen befragt, was das jetzt gerade mit ihnen macht. Und habe mit einer Gruppe syrischer Geflüchteter gesprochen, die Rosen verteilt haben an die Menschen, weil sie gesagt haben, boah, sie merken, sie werden jetzt anders angeguckt und sie wollen eben zeigen, sie gehören nicht zu den Tätern, sie waren das nicht und hatten das Bedürfnis, da jetzt was sagen zu müssen. Mich hat das damals so bewegt, und der Titel dieses Beitrags von mir, das weiß ich auch alles wirklich, als wäre es gestern gewesen, war Die Stimmung kippt. Das heißt, dieses Gefühl, das dieser Podcast beschreibt, das habe ich damals vor echt über 8 Jahren ganz genau so empfunden. Deswegen fand ich den Podcast so spannend und wollte mir den auch jetzt so in der Retrospektive unbedingt anhören.
Ja. Jetzt hast du aber nur beschrieben, warum du das Thema spannend findest. Was hat dich denn am Podcast überzeugt oder hat er dich dann überzeugt?
Er hat mich, ich musste ein bisschen reinkommen. Ich war, nach der ersten Folge war ich ein kleines bisschen sauer tatsächlich.
Warum?
Weil es mir zu viel war. Ich glaube, eine Riesenstärke dieses Podcasts ist die Vielschichtigkeit und mit wie vielen Menschen sie gesprochen haben, wie viele Perspektiven sie eröffnet haben. Und das ist gleichzeitig meiner Ansicht nach auch die größte Schwäche, weil du ein bisschen untergehst, weil es so viele Stimmen sind. Und nach der ersten Folge habe ich gedacht, okay, ich glaube, ich habe jetzt 20 unterschiedliche Menschen gehört. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer jetzt irgendwie wer welche Rolle noch spielen wird in der Geschichte. Das hat mich ein bisschen überfordert. Aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es unglaublich eindrücklich erzählt. Ich finde sehr bemerkenswert, mit wem sie alle gesprochen haben. Auch wie viel Vertrauensarbeit da, glaube ich, auch notwendig war. Und da muss ich sagen, dass ich es insgesamt, ja, bin ich, finde ich den Podcast sehr, sehr gut gemacht. Aber er hat Stärken und Schwächen, auch noch weitere. Sprechen wir sicherlich auch noch.
Ja. Philipp, wie ging es dir? Wie hast du den Podcast gehört?
Ich muss sagen, dass ich mich gerade komplett abgeholt fühlte von dem, was Rahel gerade gesagt hat, weil wenn man das so beim Radio lernt mit O-Tönen holen und Interviews führen, Interviews schneiden, da gibt's ja immer diesen schönen alten Spruch, kill your darlings, ne? Also man darf nicht alles behalten, man würde gerne alles behalten, gerade wenn man so tief in der Recherche drin ist. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es ein bisschen viel war, weil dann taucht noch ein Journalist auf und noch ein Experte und einige von denen dann wirklich nur für ein oder zwei O-Töne. Und da ist dann die Frage, ob dann nicht ein bisschen weniger mehr gewesen wäre. Aber ich verstehe natürlich den Hintergrund, dass man versucht, das ganze Thema möglichst breit aufzustellen und irgendwie alle Stimmen mit reinzubringen. Und bei mir hat es auch so dazu geführt, dass ich so ab Folge 2 ein bisschen das Gefühl hatte, ich verliere die Geschichte. Ich fand Folge 1 sehr eindrücklich, sehr gut, weil es nah an den Opfern dran war. Aber so ab Folge 2 verlieren wir die Opfer so ein bisschen und es wird sehr unübersichtlich. Das hat mich tatsächlich auch an dem Podcast gestört.
Ich hatte auf jeden Fall, kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr, das kann, muss jetzt nicht unbedingt ein Podcast sein, kann auch generell irgendwas im Radio sein, aber irgendwas zum Hören. Und wenn ihr das hört und nach ein paar Minuten oder nach einer Stunde denkt, aber jetzt habe ich irgendwie doch gar nicht so richtig aufmerksam zugehört. Und ich glaube, ich habe eigentlich zugehört. Aber es war halt so schwer, dann da gut mit reinzukommen. Also das war das Gefühl, was ich hatte, dass ich dachte, aber da hätte ich jetzt aufmerksamer zuhören müssen, hätte ich das jetzt stärker. Aber ich habe es gehört, wie ich immer Podcasts höre.
In einfacher Geschwindigkeit oder schneller?
1,2.
Okay.
1,2. Ja, das ging. Aber es war, ich höre vieles auf 1,2. Und ich habe was nebenher gemacht, ein bisschen aufgeräumt, rumgekramt. Aber so höre ich immer Podcasts. Und ehrlicherweise, das ist ja auch die Form, wie wir das hören, oder? Ich lege mich nicht aufs Bett und starr die Wand an dabei. Das ist nicht mein Hörverhalten.
Ich sag mal so, ich mache meistens auch irgendwas dabei. Also ich liebe es beim Podcast hören zu putzen oder so. Ne? Dinge, die kognitiv mich nicht zu sehr fordern, je nach Schmutzlage zu Hause. aber klar, finde ich auch, musst du einen Podcast oder kannst du einen Podcast ein bisschen schneller hören. Vor allem, wenn du es gewöhnt bist, viel zu hören, viel mit Audio zu machen. Aber wenn Sachen so aufwendig produziert sind, dann gehe ich schon sehr bewusst manchmal rein. Okay, ich habe den zum Beispiel auch angefangen, schneller zu hören, bin dann wieder zurückgegangen, weil ich hören wollte auch, wie Borhan Akit auch spricht und wie die beiden sprechen, weil ich das eine ganz große Stärke dieses Podcasts finde, dass wir auf der einen Seite Caro Bredendieck haben als Host, auf der anderen Seite Borhan Akit, der natürlich selber auch in dieser Rolle drin ist, der kein Muttersprachler auch ist, der in Köln als Journalist arbeitet, und ich fand es total cool und total super, dass die das so gewählt haben, und ich wollte ein Gefühl für die kriegen, und deswegen habe ich es dann nochmal so eben gehört. Das hat dann irgendwie geholfen, aber dieses bisschen sich lost fühlen, safe, total. Du musstest dich irgendwann echt davon lösen, wirklich nachvollziehen zu können, okay, welche Frau war das jetzt? War das jetzt die oder die? Auch wenn sie es immer noch mal gesagt haben. Wenn man sich davon ein bisschen gelöst hat, finde ich, war es schon wieder okay, weil die Aussagen ja trotzdem was mit dir machen. Ja. Aber es war ein bisschen, ja, verwirrend manchmal.
Ja, und es ist vor allen Dingen, bei mir ist von den mehreren Opfern, die ja gehört werden, oder von den vielen, ist irgendwie nur diese Sandra hängen geblieben, weil die findet, dass alle Ausländer gleich aussehen. Und darüber habe ich mich so geärgert, dass ich mir das dann merken konnte. Das fand ich ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist schade, wenn du so ins Schleudern kommst irgendwann, ne?
Ja.
Ist ja auch, ich meine, dieses Thema oder alleine diese Nacht, es ist ja auch so ein Wust. Ich meine, dann wäre die Aufgabe vielleicht gewesen, den Wust irgendwie so ein bisschen zu durchdringen. Das ist ja aber alles auch total schwierig, weil so viele Fälle dranhängen und Einzelschicksale, Einzelgeschichten und so weiter. Also die Herausforderung sehe ich total. Aber da bin ich auch bei dir, Philipp. Also Kill Your Darlings, weniger ist mehr. Alles in die Recherche einfließen lassen und dann irgendwie sich auch zu verabschieden an einigen Stellen.
Ich meine, wir wissen natürlich, vielleicht haben sie noch mit doppelt so vielen Leuten gesprochen und das waren jetzt schon, das kann man natürlich nicht sagen. Aber ja, das hat den Hörfluss ein bisschen, ja, geschmälert.
Ja, es verliert so ein bisschen, glaube ich, den Fokus zwischendrin. Und es gibt ja mehrere Arten oder ganz viele Arten, diese Geschichte zu erzählen. Du hättest ja auch sagen können, du hängst es komplett an denjenigen Frauen auf, die damals Opfer geworden sind. Wie geht es denen heute? Was hat das mit denen gemacht? Du hättest es an den Geflüchteten, ne, irgendwie aufhängen können. Wie hat sich deren Leben verändert? Und der Podcast versucht so ein bisschen all das zu erzählen, was ich komplett nachvollziehen kann, weil es so ein großes und wichtiges Thema ist. Aber dann fällt halt so ein bisschen auch was hinten rüber, weil man sich eben nicht auf alles konzentrieren kann. Und ich mache ja selber Crime und versuche halt, so gut es eben geht, das aus Opferperspektive zu erzählen. Und es ist halt immer schade, wenn das dann, gerade am Ende des Podcasts, sind ja die Opfer gar nicht mehr aufgetaucht. Und das hat mir zum Beispiel gefehlt.
Da muss ich kurz einhaken, weil ich stimme dir zu, mit den, also die Frauen als Opfer haben dann natürlich gefehlt. Aber was der Podcast natürlich, und das gehört natürlich zu dem Narrativ dieses Podcasts, was ja von vornherein extrem gesetzt ist, ne? So, das Narrativ ist ja klar. Also dieses Silvester hat ganz, ganz viel gemacht, hat uns verändert, die Gesellschaft verändert, die Politik verändert. Das kann man ja auch mal in Frage stellen, das Narrativ so, ne?
Das war schon sehr deutlich in dem ganzen Podcast.
Total.
Ne?
Extrem deutlich. Aber Opfer sind natürlich auch all die anderen Geflüchteten, die durch diese Nacht, durch diese Tat von einer Gruppe von Männern auch mit in Mithaftung genommen wurden. Ne? Das ist, finde ich, halt auch sehr deutlich geworden. Also es sind auch nicht nur die Frauen, nur in Anführungszeichen Frauen, Opfer dieser Silvesternacht, sondern auch eben alle anderen Geflüchteten, die damit überhaupt gar nichts zu tun haben, was ja die absolute Obermehrheit ist, so. Deswegen, da würde ich gar nicht so sagen, also klar, von der einen Opfergruppe ist es weg, aber auf die andere ist es dann natürlich sehr stark reingezoomt und das fand ich wiederum sehr, sehr stark, da wirklich reinzugehen in die Flüchtlingsunterkünfte und zu gucken, okay, was macht das mit denen? Warum trauen die sich gar nicht mehr ins Dorf zu gehen, weil sie jetzt eben Angst haben, wie werden sie angesehen und so. Und das fand ich schon auch sehr eindrücklich.
Philipp, wie machst du das denn? Also du hast ja den True Crime Podcast. Wäre jetzt zum Beispiel diese Silvesternacht auch ein Fall für deinen Podcast?
Ich habe natürlich drüber nachgedacht, aber habe mich dann dagegen entschieden, weil dann müsste man das in dem Format machen, wie das hier erfolgt ist. Ne? Also ich erzähle ja die Fälle in einer Folge, die dauern dann manchmal eine Stunde oder die dauern eine Stunde 20 Minuten und vielleicht auch mal, wenn es hochkommt, knapp 2 Stunden. Aber das hätte gar nicht gereicht, um das alles zu erzählen. Und deswegen habe ich mich dann an den Fall nicht rangetraut, in Anführungsstrichen, gar nicht so sehr wegen der politischen Dimension, sondern einfach, weil es zu groß ist, das in einer Folge zu erzählen. Aber ich kann ein anderes Beispiel nennen. Ich habe eine Folge gemacht über den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin. Und das war etwas, wo Hörerinnen immer wieder gesagt haben, ey, mach doch da mal was zu. Und ich wusste nicht so richtig, wie der Zugang sein könnte, weil das ja auch so eine ganz große Geschichte ist. Und dann hat sich eine junge Frau bei mir gemeldet, die halt an dem Tag da war, die das alles gesehen hat. Also der LKW ist direkt vor ihr hergefahren. Und das war für mich dann Zugang, dass ich das anhand ihrer Geschichte erzählen konnte. Und so gehst du so sozusagen vom Großen ins Kleine. Und sowas finde ich, wenn das geht, charmant. Aber ich verstehe natürlich, der Hintergrund ist ja, also das ist ja von Anfang an gesetzt, manchmal verändert eine Nacht alles, ne? So wird's ja irgendwie angeteased. Ja, also ich verstehe, warum man diese Bögen schlägt, aber ich fand's halt genau deswegen manchmal ein bisschen schwierig zu folgen.
Fandet ihr das Narrativ denn, also genau das, dass Silvester, was eben einfach so viel verändert hat, also ich finde auch, es hat die Stimmung ganz, ganz massiv beeinflusst, aber es ist natürlich riesig gesetzt, damit dann zu suggerieren, okay, die gesamte Flüchtlingspolitik hat sich wegen dieser Silvesternacht verändert, auch die Stimmung in Dörfern, wo Geflüchtetenunterkünfte eben sind, hat sich deswegen auch geändert. Das ist natürlich sehr monokausal, sehr, sehr groß, ne? Da finde ich, das ist mir ein bisschen zu
so passend gemacht auch,
ja,
vielleicht.
Ja, weil das waren so viele andere Gründe eben auch, dass Kommunen überfordert waren, dass sie nicht genug Unterstützung erhalten haben. Das lag jetzt nicht unbedingt an der Silvesternacht so, ne? Also das war mir ein bisschen genau auch zu simpel dann.
Ja, ja.
Ja, total. Also wenn wir jetzt zum Beispiel das Ende uns angucken, ohne jetzt zu sehr spoilern zu wollen, ne, auf dem Fußballplatz, ihr wisst, was ich meine, welche Szene, das ist total emotional. Ich verstehe, warum die das so gemacht haben, aber diesen Bogen zur Kölner Silvesternacht zu schlagen, das ist schon ein bisschen krumm, weil da geht es ja um Zugehörigkeit und um das nicht akzeptiert werden. Also ich glaube, so ein Gespräch könnten auch Gastarbeiter, Kinder oder Kindeskinder führen, die seit 40 Jahren hier sind, ne? Weil da geht es darum, was ist eigentlich deutsch oder eben nicht deutsch an dir. Und das fand ich ein bisschen zu gedengelt, das dann mit der Silvesternacht in Verbindung zu bringen. Auch wenn das natürlich was miteinander zu tun hat, aber ne, dieses ändert alles war mir ein bisschen zu drüber.
Das ist doch auch ein bisschen diese Schwierigkeit oder die Herausforderung mit dem Storytelling. Also wenn man versucht, einen Storytelling-Podcast zu machen, zu produzieren und die Geschichten so zu erzählen, dann hat das viele Stärken, weil wir viele Dinge, also dann bleibt man stärker dran und das ist einfach toll, diese Geschichten zu hören. Aber wenn es eben diese größeren gesellschaftlichen Zusammenhänge sind, dann sind sie eben eigentlich nie monokausal, sondern dann ist das ganz, ganz viel. Es ist ja auch grundsätzlich keine Entwicklung, die wir nur in Deutschland haben, sondern die wir in ganz Europa sehen. Und vielleicht gibt es das mit irgendwie 9-11. Das sind einfach so Riesenereignisse.
Aber also, das ist, glaube ich, ich glaube nicht, dass das ein Problem von Storytelling ist. Es ist einfach eine Frage, wie erzählst du es dann, ne? Du kannst genau.
Ja, aber das will, Storytelling will doch immer dieses eine, was dann ganz viel beeinflusst.
Ja, aber auch das kannst du ja dann vielschichtig erzählen, ne? Also vielschichtig und auch von einem von vornherein festgelegten Narrativ, von dem du dich dann gar nicht mehr wegbewegst. Das ist, glaube ich, eine Frage, wie gehst du dann vor und wie erzählst du dann diese einzelnen Facetten? Ich glaube nicht, dass das in Kontrast generell zum Storytelling steht, sondern dass dann die Frage, wie weit löst du dich auch nochmal von deiner Ausgangsthese, von deinem Erzählsatz? Vielleicht ist der ja hinterher auch gar nicht mehr so haltbar, ne? Also ich finde, das geht auch.
Das stimmt. Wie sehr beeinflusst dich das in deiner Arbeit, Philipp? Dass du so dieses, okay, ich habe jetzt hier dieses, es klänge so toll, wenn da irgendwie so das eine und von dem Tag ausgehend veränderte sich alles in dem Leben und so weiter. Wenn du merkst, naja, war dann doch nicht so.
Ich glaube, das ist ganz normal. In der Psychologie sprichst du ja von Rückschaufehler, ne? Dass halt Dinge im Nachhinein total Sinn ergeben, wenn man sie denn gewusst hätte. Und ich bin da bestimmt auch schon ein paar Mal drauf reingefallen, dass ich gedacht habe, keine Ahnung, bei irgendeinem Fall, mein Gott, die Polizei, die hätte doch damals schon sehen müssen, das. Aber die Polizei wusste vielleicht in dem Moment nicht das, was ich jetzt heute in der Rückschau weiß. Ich glaube, da muss man sich immer so ein bisschen selber überprüfen und sich auch überlegen, was will ich machen, ne? Also möchte ich einfach die Fakten erzählen? Möchte ich Stimmung einfangen oder habe ich eine These, die ich von Anfang an habe und die möchte ich dann irgendwie passend rüberbringen und ordne alles dieser These unter. Und das war mir jetzt bei Cut nicht ganz klar, wen die MacherInnen erreichen wollen. Also ich bin, glaube ich, ein politischer Mensch. Ich habe mich damit sehr auseinandergesetzt. Ich habe damals selber einen Geflüchteten betreut, also 2015, der damals aus Syrien kam. Und ich habe das genauso erlebt, wie das in dem Podcast geschildert wird, dass die Leute auf einmal angefangen haben, ihn anders anzuschauen und so. Aber für mich hat das jetzt nicht viele neue Erkenntnisse gebracht. Und ich glaube, jemand, der sich gar nicht dafür interessiert oder der das genau so sieht, wie das Rechte instrumentalisiert haben, nämlich, dass da sich alles geändert hat und dass es seitdem in Deutschland den Bach runtergeht, die werden ja auch nicht zum Umdenken angeregt, wenn die den Podcast hören.
Das glaube ich auch.
Ja, es ist so ein bisschen, am Ende wird man schon so ein bisschen natürlich alleine gelassen mit, okay, was mache ich jetzt eigentlich damit?
Ja, also, ich meine, so ein vom WDR produzierter Podcast, also ein journalistischer Podcast hat natürlich auch nie ein Ziel, ne? Also es hat natürlich eine Zielgruppe, also Menschen, an die es sich richtet, aber nie ein Ziel, irgendwen von einer anderen politischen Richtung zu überzeugen. Also natürlich aufzuklären und zu zeigen, was irgendwie Rassismus ist und so weiter. Aber an der Stelle muss es dann auch reichen, ne?
Klar, aber die Frage ist, für wen ist dieser Podcast gemacht? Wen soll das erreichen oder wer ist die Zielgruppe?
Ja. Müsste man mal fragen, vielleicht.
Also wir haben gesprochen über Cut, das Silvester, das uns verfolgt. Fünfteiliger Podcast. Schon eine Empfehlung?
Ich würde ihn empfehlen zu hören, trotz der Schwächen, die wir besprochen haben, aber doch.
Es ist ein guter Podcast und es ist eine tolle und aufwendige Recherche.
Ja.
Und als nächstes sprechen wir über den Bobcast Hashimiten First. Das ist der offizielle Drei-Fragezeichen-Podcast rund um die Hörspielserie. Die
Ich habe seit Tagen Ohrwurm davon.
Ja.
Das geht mir richtig auf die Nerven.
Sorry.
Also das ist der Bobcast mit Andreas Fröhlich und mit Kai Schwind. Ich muss sagen, ich habe nie die drei Fragezeichen gehört. Okay. Dementsprechend habe ich mir jetzt den Podcast für die Vorbereitung natürlich angehört, aber ich verstehe irgendwie nichts.
Das ist spannend. Ich wollte immer schon jemanden fragen, der gar nichts mit den drei Fragezeichen anfangen kann, wie sich dann der Podcast anfühlt. Du hast es gerade beantwortet.
Philipp, du hast den mitgebracht. Ist das so dein All-Time-Favorite-Lieblings-Podcast?
Also ich habe mir gedacht, wenn ihr mich einladet, dass es relativ Crime-lastig wird in der Podcast-Auswahl und deswegen habe ich gedacht, ich muss ein bisschen so einen Gegenpunkt setzen und ja, das ist tatsächlich so mein Go-To-Feel-Good-Podcast. Also ich höre sehr viele Podcasts, viele nachrichtliche, viele politische, manche Crime-Podcasts, wobei ich sagen muss, dass ich das, seit ich das selber so lange mache, gar nicht mehr so gut hören kann, weil man immer selber so guckt, wie hätte ich das gemacht. Also da kann ich nicht so richtig
Arbeit, ne?
Hörer sein. Genau, es ist immer Arbeit und das ist so, wenn ich irgendwie schlechte Laune habe, dann höre ich den Bobcast und das ist halt, ja, der macht mir gute Laune. Das ist so ein Kindheitsgefühl, was wahrscheinlich tatsächlich vor allem die Leute nachvollziehen können, die drei Fragezeichen genauso lieben wie ich.
Man muss die gehört haben, um das gut zu finden, glaube ich. Sonst macht das, also man kann das anhören, man ist jetzt nicht komplett lost, aber
als Einschlafpodcast funktioniert das, glaube ich, sonst auch.
Hörst du den Podcast denn sonst, Rahel? Kanntest du ihn?
Nein. Also ich hatte den Namen schon mal gehört. Ich wusste, dass ein derartiger Podcast existiert, aber ich habe ihn noch nicht gehört. Ich muss aber sagen, ich war ein riesen Drei-Fragezeichen-Fan. Mhm. Ich habe wirklich mir alle Bücher in der Bibliothek damals mit 12, 13 ausgeliehen. Die gab immerhin, ne? Und dann geguckt, was gibt's Neues. Und Kassetten gehört und dann CDs. Also ich bin schon wirklich großer Drei-Fragezeichen-Fan gewesen. Deswegen bin ich tatsächlich ein bisschen sauer auch auf den Podcast jetzt.
Oh. Warum?
Ja, ich war immer großer Bob Andrews Fan. Also Bob war für mich so, Justus war mir zu klugscheißermäßig einfach, Peter war so ein bisschen kleiner Dulli, auch wenn er sportlich und sympathisch war und Bob war aber so die Mitte und Bob war halt der coole, der ich nenne ihn den sanften Poeten, ja.
Passt voll.
Ja, ich mochte Bob einfach sehr gerne und ich muss sagen, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und Andreas Fröhlich und er ist wirklich
der Sprecher von Bob Andrews.
Der Sprecher von Bob Andrews, der extrem gut gealtert ist, ist jetzt Mitte 50, ne? Der hat in Ende der 70er angefangen, ihn ja zu sprechen, so, aber er ist extrem gut gealtert. Und ich finde aber, es ist irgendwie alles so drüber, dass er mir so ein bisschen meine Sympathie für Bob Andrews nimmt. Und das gefällt mir nicht.
Was ist denn drüber?
Für mich ist einfach drüber tatsächlich, ich meine, ich habe jetzt nicht so viele Folgen gehört.
Nicht alle 100 oder noch mehr?
Nicht alle 100.
Nein.
Ich habe eine Folge einfach mal plain gehört, ohne die zugrunde liegende Folge tatsächlich zu kennen oder die nicht nochmal ins Gedächtnis mir zu rufen. Und dann habe ich es gemacht, ich höre mir nochmal den Superpapagei an, eine der ersten drei Fragezeichen-Folgen, die ich sehr geliebt habe. Und dann gehe ich in den Bobcast rein. Das war schon mal besser, aber mir ist es einfach viel zu viel Side Story. Mir sind die beiden Männer viel zu präsent. Mir ist es viel zu sehr, dann redet er über seine China-Reise, die er irgendwie in den Ende der 80er gemacht hat und da geht's 5 Minuten drum. Es hat überhaupt gar nichts mehr mit dem Podcast zu tun. Und mir sind die einfach irgendwie zu, ich glaube, es ist mir ein bisschen zu selbstdarstellerisch irgendwie. Das gefällt mir nicht so gut.
Ich weiß, was du meinst. Es geht manchmal sehr in so Insider-Gelaber rein und das ist einer der wenigen Podcasts, die ich kenne, also wenn man den jetzt in der Kategorie Laber-Podcast so einsortieren würde, den man tatsächlich von Anfang an hören sollte, weil sonst verstehst du das nicht.
Ja.
Einfach auch diese ganzen Insider, gar nicht mal die Hörspiele, sondern ne, dann gibt's irgendwelche Insider-Gags aus Folge 3, die dann in Folge 25 wieder aufgegriffen werden. Und das ist immer ein bisschen die Schwierigkeit, wenn zwei Leute sich, glaube ich, gut verstehen und so ihr Thema gefunden haben, dass dann die HörerInnen irgendwann so ein bisschen außen vor bleiben. Also ich weiß, was du meinst.
Aber es ist ja eigentlich auch, also wie gesagt, ich bin komplett raus bei diesem Podcast, der ist absolut nichts für mich. Ich verstehe aber natürlich, was den Reiz prinzipiell ausmachen könnte. Also ich habe dann, ich weiß nicht, also würde es so einen Podcast über Grey's Anatomy geben, meine totale Herzensserie oder Gilmore Girls, ist jetzt zum Schauen, ne? Nicht zum Hören, aber dann würde ich das auch hören, ne? Würde ich mir das auch über jede Folge irgendwie an. Ja.
Philipp, was findest du denn an dem Podcast so gut, dass du ihn hörst? Das würde mich jetzt interessieren.
Also ich muss sagen, ich bin da jetzt auch nicht ganz objektiv, weil ich genau wie du immer schon sehr Bob-Fan war. Mhm. Ja. Und ich liebe halt die Stimme von Andreas Fröhlich. Liebe, liebe, liebe die Stimme. Der könnte mir wahrscheinlich alles erzählen. Also bin ich da nicht ganz so objektiv. Ich habe ihn auch deshalb das Intro für meine Verbrechen von nebenan Tour sprechen lassen, weil ich so diese Stimme so toll finde. Dementsprechend, ne, da bin ich dann schon so ein bisschen, da könnte halt viel erzählen. Und ich finde die beiden, ich weiß, was du meinst, sie sind sehr präsent, erzählen sehr viel von sich. Aber es sind halt so zwei Nerds, die sich über meine Lieblingsserie unterhalten. Und deswegen, ich kann mir das gut auch vorstellen mit anderen Serien, so Grey's Anatomy oder so, wenn man da so richtig drin ist und sich zwei Leute darüber austauschen. Das ist ja das Schöne bei einem Podcast, wenn zwei Leute sich unterhalten und man hat das Gefühl, die beiden sind miteinander befreundet und ich sitze mit denen am Tisch und höre denen zu. Und dieses Gefühl habe ich da. Und ja, es sind sehr viele Side-Stories und es ist irgendwie interessant, wenn du selber mit Sprache arbeitest und auch mit Inszenierung manchmal arbeitest, kann man schon ein bisschen was dazulernen. Und es sind halt immer so diese kleinen, schönen Geschichten, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört, weil ihr nicht alle 100 Folgen gehört habt, also so ein Beispiel. Es werden auch immer wieder so alte Hörspielsprecher von früher interviewt und da hatten sie vor ein paar Folgen Karl-Ulrich Mewes zu Gast. Der Name sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was. Das ist die deutsche Stimme von Grobi aus der Sesamstraße. Und der ist mittlerweile 95 Jahre alt und ist aber immer noch fit für sein Alter. Den haben sie interviewt und der hat das letzte Mal vor 45 Jahren bei den drei Fragezeichen mitgesprochen. Und durch den Podcast ist er jetzt sozusagen wieder vereint worden. Die Regisseurin hat gesagt, ach Mensch, ja, der hat noch Lust zu sprechen und der darf jetzt in einer der neuen Folgen mitsprechen. Das sind halt so kleine Hörspiel-Nerd-Geschichten, wo sich mein kleines Fanherz dran erfreuen kann.
Ich glaube, das ist es einfach. Ich bin, glaube ich, viel zu wenig Hörspiel-Nerd dafür, um das irgendwie gut zu finden. Für mich ist das, weißt du, auch als Drei-Fragezeichen-Fan von früher, ich finde, viele Folgen sind ja wirklich richtig schlecht gealtert, aber es ist ein Problem auch natürlich mit Hörspielen von früher. Aber auch als Drei-Fragezeichen-Fan ist es mir so dieses ganze Name-Dropping. Ah ja, der hat da das und das gesprochen. Ich kenne niemanden von denen. Ich kann mir keine Namen merken. Und ich weiß auch nicht, von welchen Sendungen die dann da reden. Und ich denke mir so, who cares? I don't care. Ja,
aber ich habe gerne Drei-Fragezeichen gehört, that's it. Ja, aber weißt du, was ich dann schon wieder gut daran finde? Also das ist jetzt nicht für dich, aber es ist dann für Leute, die sich total dafür interessieren, da ist es dann einfach so, okay, wir versuchen jetzt halt mal nicht alle mitzunehmen, sondern das ist jetzt wirklich für die Nerds oder für die, die sagen, ja, okay, dann höre ich jetzt die zwei, drei Namen, ich ignoriere das jetzt so und die da gerne so mitgehen wollen. Und das ist ja, finde ich, dann, was Podcasts irgendwie auch mal gut machen können, wenn sie eben nicht so diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag haben, sondern einfach, denn du musst ja nicht gucken, dass du alle mitnimmst. Warum? Ne? Du kannst so einfach sagen, das ist jetzt für die Leute, die sich so ganz speziell dafür interessieren.
Mich würde saumäßig interessieren, wie die Hörer Innenschaft aussieht. Ob's
muss man schon
90%, das ist meine Frage tatsächlich, ob es 90% Männer sind, über 50, die den Podcast hören. Das würde mich super stark interessieren. Oder ob es auch viele junge Frauen gibt zum Beispiel, die den Podcast hören. Muss ja auch nie für alle sein. Es kann ja ein total zielgruppenspezifischer Podcast sein. Ist ja total in Ordnung. Und es ist auch total in Ordnung, dass ich mich da nicht abgeholt fühle. Und der Podcast hat so gute Bewertungen, so gute Aufrufzahlen. Ne? Es muss Menschen geben, die das einfach total interessiert. Und mal davon abgesehen, ist es natürlich trotzdem gut gemacht. Ne? Ich liebe auch die Stimme von Andreas Fröhlich. So, ich finde es eine unglaublich krasse Stimme. Ich finde auch, dass das technisch alles super gut gemacht ist. Und es ist auch total cool, dass sie in die Originalmanuskripte gucken können und so. Nur ich finde den Inhalt einfach nicht spannend.
Ja, verstehe ich. Also ich merke gerade in diesem Gespräch erst, was für ein schrecklicher Nerd ich bin, weil ich diese ganzen Namen und Serien kenne. Und ich bin kein 50-jähriger Mann. Das gibt mir ein bisschen zu denken.
Vielleicht ist das Klischee auch nur so ein bisschen.
Auf jeden Fall ist das auch Klischee.
Ja, ich war bei ein paar drei Fragezeichen Live-Auftritten und ich glaube schon, dass es da Überschneidungen gibt von denjenigen, die halt Geld für Karten bezahlen und die sich dann auch diesen Podcast anhören. Und das war schon sehr gemischt. Also du hast schon diese Altfans, nenne ich die mal, die seit Ende der 70er dabei sind, aber auch Familien mit ihren Kindern, weiß jetzt nicht, ob die den Podcast hören. Also es waren aber auch 20-jährige Jungs und Mädels dabei. Also so von bis. Ich glaube, jeder, der irgendwie in dieser Serie aufgeht und sich damit Spaß hat, wird auch Spaß an dem Podcast haben. Aber du hast recht, es ist spitz produziert, sagt man, glaube ich. Ne? Also es ist nicht für die breite Masse und das ist eigentlich, jetzt wo ich drüber nachdenke, wirklich was Schönes, weil es ist Fanservice, das muss man so sagen.
Das stimmt, also absolut. Und der Erfolg gibt ihnen ja damit dann auch einfach recht, muss man sagen. Ne? Also und das ist ja auch total legitim dann, das so zu machen.
Ich habe noch eine Stelle vorbereitet, die ich interessant fand, wo ich dachte, da fände ich interessant, wie ihr das seht. Und zwar geht es darum, wie Kai Schwind über diese eine Folge erzählt, wann er die gehört hat. Und dieses, das ist natürlich auch eine persönliche Geschichte, wie alles darin eine persönlich Story, ist. Ja. Aber es bezieht sich eben auf diese eine Folge. Und da dachte ich, das ist eine gute Verbindung, um über so ein popkulturelles Produkt zu sprechen. Ich zeige euch mal, was ich meine.
Andreas, vielleicht mal so ganz anders angefangen. Das ist ja eine Folge von 1989 und ich kann mich tatsächlich...
89 rausgekommen.
Rausgekommen, genau. Ich kann mich noch erinnern, als die rauskam. Und das hatte jetzt so was Melancholisches für mich beim Wiederhören. Ich war da nämlich, ja, 13 war ich dann schon und kann mich erinnern, dass ich an dieser Folge so ein bisschen festgemacht habe, dass ich, glaube ich, jetzt auch so ein bisschen zu alt bin für die Kinderhörspiele.
So, das ist natürlich jetzt seine Perspektive, wann er und wie er diese Folge gehört hat. Aber ich finde das interessant, weil ich glaube... Und da interessiert mich, was ihr dazu sagt, dass so ein popkulturelles Produkt, also sei es Musik, ein Film, eine Serie oder eine Kassette, dass die immer irgendwie steht im Raum, okay, wann habe ich persönlich, und das betrifft alle, gehört haben? Wie alt war ich da? Was für ein Jahrzehnt war das? Habe ich das vielleicht später entdeckt? Man kann das nie so isoliert betrachten. Und das ist ja auch was, was im Podcast nochmal stärker ist, dass das Persönliche ja irgendwie dabei sein muss, oder?
Total. Also das sind ja Dinge, die nicht im luftleeren Raum existieren. Ne? Also Grey's Anatomy ist ja auch so ein Beispiel. Wahrscheinlich, wenn man jetzt heute bei der Serie einsteigen würde, fände man die vielleicht nicht mehr so gut, wie als man damals. Ja, okay. Schlechtes Beispiel. Gilmore Girls zum Beispiel könnte ich mir jetzt persönlich nicht geben.
Sehr
aber
schlecht gealtert. Ich gehe trotzdem wieder.
Okay. Aber du weißt, was ich meine.
Ja,
ne?
Ja,
das
total,
hat was
total
mit dem Moment zu tun, wo du das geguckt hast und was dir das gegeben hat, so ein bisschen. Und das ist bei einer Hörspielserie, glaube ich, ganz stark so, weil man das ja irgendwie mit seiner Jugendzeit verbindet oder wann auch immer man das gehört hat.
Aber löst er das dann auf so richtig mit Verbindung zu der Folge, warum die Folge für ihn als 13-Jährigen jetzt eigentlich nichts mehr war? Ich glaube nämlich nicht, oder? Ich habe die nämlich, welche Folge war das? Das war die, mit den Wikingern oder welche?
Ja,
war das
die? Müsste ja Wikinger-Folge
gewesen
sein.
Und da kommt doch dann die Geschichte von Andreas Fröhlich, wie er dann die erste China-Reise macht und 10 Minuten davon erzählt, wie er mit Ruhe irgendwo dann in China rumhängt und seine Mutter nicht mehr erreichen kann und so. Interessante Geschichte. Ich frage mich nur dann trotzdem, was hat das jetzt mit den 3 Fragezeichen zu tun? Es geht mir dann einfach, ist mir alles irgendwie viel zu... Spot on me halt so, ne? Und also da bin ich einfach dann so ein bisschen raus. Und bei ihm, ich finde es auch voll spannend, in welchem Alter hast du das gehört? Und aber warum war das dann für dich nichts mehr, ne? Also welche Verknüpfung hast du dann zur Folge? War das für dich zu, war da zu wenig Werwolf-Geheule oder zu viel oder was auch immer? Das ist mir dann schon wieder ein bisschen zu inkonsequent irgendwie. Dann
ja,
möchte
ich hatte
wissen,
das Gefühl,
okay,
dass er war so, der ist halt älter geworden. Pubertät kam dazu.
Mhm. Ja, sie greift es ein bisschen auf, weil das ja auch eine Folge ist, wo sich in dem 3-Fragezeichen-Kosmos einiges ändert. Ne? Also die amerikanische Serie wird dann irgendwann eingestellt. Das müsste eine der letzten Folgen sein, die noch in Amerika entstanden ist. Hat ja der deutsche Verlag das irgendwann übernommen und hat deutsche Bücher geschrieben. Also es ist so eine Umbruchszeit in der Serie. Aber es wird halt immer alles mit dem Persönlichen verknüpft. Also es ist gar nicht so sehr ein 3-Fragezeichen-Podcast, ist es schon, aber eigentlich ist ein Podcast über die beiden, die sich über die 3 Fragezeichen unterhalten. Das ist vielleicht die bessere Bezeichnung.
Ja, vielleicht muss ich auch mit einer anderen Haltung dann da rangehen. Und wenn mich die beiden eben nicht interessieren, dann interessiert mich der Podcast vielleicht auch einfach nicht.
Das kann es auch sein. Aber wie löst ihr beiden das denn für euch? Habt ihr so, ihr als Hosts, meine ich jetzt, von Podcasts, lasst ihr bewusst Dinge, persönliche Dinge einfließen, weil das macht man in Podcasts so? Oder bewusst eben nicht?
Bei mir hat sich das verändert. Als ich angefangen habe mit Verbrechen von nebenan vor 5,5 Jahren, hatte ich so das Gefühl, dass ich selber da gar nichts drin verloren habe. Ich wollte die Fälle erzählen und auch die Leute mit meinem Privatleben in Frieden lassen. Aber es hat sich schon ein bisschen geändert, weil zum einen ist es so, dass Leute das auch fast schon erwarten, ne? Weil es gibt, gerade im True Crime Bereich gibt es 600 verschiedene Podcasts. Also warum hören die dann meinen Podcast? Wahrscheinlich, weil sie mich als Typ auch irgendwie ganz okay finden. Deswegen entscheiden sie sich ja für dich. Und ich habe auch gemerkt, dass je mehr Leute ich habe als Hörerin, dass ich auch eine größere Verantwortung habe. Und dass es auch gut sein kann, Haltung zu Themen zu zeigen. was nicht heißt, dass ich vorher keine Meinung hatte, aber ich würde schon sagen, dass ich die jetzt noch ein bisschen stärker einfließen lasse, zumindest am Ende der Folgen. Also der Fall sollte schon faktisch korrekt und neutral erzählt werden, aber am Ende diskutierst du ja drüber und natürlich spielt dann die persönliche Haltung eine Rolle und eine Meinung eine Rolle und das eigene Leben eine Rolle, weil das ja auch einer der Gründe ist, warum du den Fall aussuchst.
Bei mir ist es extrem abhängig, was ich hoste, welche Art von Podcast. Ich finde, nur weil es ein Podcast ist, muss es nicht irgendwie persönlich werden oder die Host überhaupt nicht. Ich habe lange ein Interviewformat auch bei Deutschlandfunk Nova gemacht, den Deep Talk. Und da war es dann so, ich hatte immer sehr krasse GesprächspartnerInnen mit sehr krassen Geschichten. Und ich habe mich da sehr bewusst zurückgehalten. Ich habe aber immer mal wieder auch was reingegeben, weil ich mir schon oft denke, okay, die öffnen sich so krass. Die erzählen mir, ohne mich zu kennen, die intimsten Dinge. Ein bisschen was von mir gebe ich auch rein. Und sollte ich vielleicht auch aus Respekt vor meinem Gegenüber gerade reingeben. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt denke, okay, ich muss jetzt unbedingt was von mir erzählen, sondern ich mache das, wenn es sich anbietet und wenn es dem Gespräch auch dient. So, ja.
Ist bei Unboxing News ja wahrscheinlich auch dann anders, weil es eine ganz andere, total anderer Podcast ist.
Ja, da spielt es noch weniger eine Rolle auf jeden Fall, weil es auch eher nachrichtlich gehalten ist. Aber natürlich kannst du auch mal einen kommentierenderen Satz, zwei Sätze da drin haben oder auch was von dir mit reingeben. Das ist ja menschlich und es soll ja auch ein Gespräch sein, kein Frage-Antwort-Frage-Antwort-Interview, sondern auch eine Interaktion. Und wenn es sich anbietet, dann gebe ich auch was von mir mit rein.
Ist halt eine Gratwanderung, ne? Also ich finde, gerade bei so investigativen oder Storytelling-Formaten hat es teilweise schon Überhand genommen, dass dann irgendwie Leute zu allem irgendwie ihre Haltung erzählen, wo ich mal denke, na, ich höre es ja nicht wegen des Hosts, sondern ich höre es ja wegen der Geschichte.
Ja.
Das ist total schmaler Grat. Ich finde ja auch, das ist meine persönliche Meinung, wenn Reaktion, also im Sinne von, oh krass und hätte ich ja gar nicht gedacht oder oh, das macht mich jetzt ja betroffen. Das ist immer, wo ich persönlich denke, nee, das will ich jetzt wirklich nicht, weil das ist zu, ich habe ja selber Gefühle, Reaktion, so, die will ich für mich haben und die interessiert mich jetzt von irgendwem dann nicht so.
Ja.
Jetzt haben wir auf jeden Fall erzählt, unsere persönlichen Reaktionen, aber das ist ja unser Format zum Hashimitenfürst, der Bobcast. Also Laura Hell, Männer Mitte 50, die große,
so wie mich.
Die große drei Fragezeichen-Fans sind, ist das total was. Wir haben das ein bisschen relativiert. Philipp ist nicht Mitte 50 und mag es trotzdem. Und ich glaube, auch wenn Frauen das gehört haben und da irgendwie so einen Nerd-Ansatz für sich haben und sich da total reinwurschteln und es total spannend finden, wer hat wo was gesprochen, kann das ja gut sein. Es gibt solche Formate ja auch zu anderen Hörspielen. Es gibt es auch zu Bibi Blocksberg. Und
ich bin einfach zu wenig Nerd dafür.
Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Wir haben einen letzten Podcast. Ich habe den mitgebracht. Rammstein Row Zero. 4 Folgen sind das. Und es geht, na klar, um Rammstein, um die Rammstein-Recherche zu Till Lindemann vom NDR und der SZ produziert. Und der klingt so.
Diese Recherche. Sie beginnt mit Berichten junger Frauen.
Dann hat er mich eben in so eine Umkleidekabine gezogen und dann die Tür zugemacht.
Der Mann, um den es hier geht, das ist der Sänger von Rammstein, Till Lindemann. Till Lindemann reitet bei Konzerten auf einer überdimensionalen Peniskanone und die bespritzt Fans dann mit Schaum. Till Lindemann ist ein Mann, der generell gerne seinen Penis zeigt. Till Lindemann provoziert. Rammstein füllt Stadien, weltweit.
Dann hat er halt sofort angefangen, eigentlich schon mich zu küssen und mit mir Sex zu haben.
Schönes Fräulein, Lust auf mehr.
Rammstein Row Zero heißt dieser Podcast vom NDR, von der SZ, die wir da gehört haben, die spricht, ist Elena Kuch, die hostet den Podcast. Viele andere haben im Hintergrund recherchiert, Sandro Schröder hat das Ganze produziert. Der Regisseur war hier auch mal beim Überpodcast, die Szene ist nicht so groß. Und die erzählen von dieser Rammstein-Recherche, die ging im vergangenen Jahr los und das haben wir eigentlich alle, würde ich mal behaupten, noch im Kopf. Das war ganz, ganz groß und ganz präsent und dieser Podcast erzählt es nochmal, erzählt es von ganz vorne, wie es losging, wer Rammstein ist. Es gibt eine ganze Folge zu Rammstein, wie die Band entstanden ist, wie die innerhalb der Band interagieren im Sinne von, da ist Flake, der Keyboarder, der so total als der irgendwie Loser und schlaksige Typ dasteht, so der Gegenpol zu Till Lindemann, so der Mann mit seiner Peniskanone und so weiter. Sowieso, diese Peniskanone ist sehr präsent in diesem Podcast. Aber jetzt rede ich schon ganz viel, also 4 Folgen zum Rammstein-Podcast. Ich habe so ein paar Fragezeichen im Kopf, weil ich mich frage, muss man das alles von vorne nochmal erzählen, wenn es erst ein Jahr her ist? Oder ist das gut, das mal alles so zu bündeln? Wie ging's euch? Wie habt ihr den gehört, Philipp?
Ich fand's gut, das alles nochmal zu erzählen, obwohl ich, glaube ich, als medieninteressierter Mensch und auch als crime-interessierter Mensch alles dazu gelesen habe, was es damals dazu gab. Aber ich find's doch nochmal anders, die Protagonistinnen zu hören. Und die haben wirklich tolle Protagonistinnen. Also die Cynthia zum Beispiel, die fand ich super, sehr empathisch, sehr reflektiert. Und ich habe auch einige neue Sachen erfahren in der Folge, also oder in den späteren Folgen. Dementsprechend fand ich es jetzt nicht schlimm, das alles nochmal zu erzählen. Und ich fand auch bei dem Podcast, dass der Bogen eigentlich gut gelungen ist. Also die haben mich nicht so zwischendurch verloren. Ich fand es irgendwie fokussiert und auch, ja, das Ende hat mich dann irgendwie wieder eingefangen. So. Also mich hat es nicht gestört.
Totally agree. Ich habe letztes Jahr auch alles dazu gelesen, geguckt. Also es gab ja eine Doku im Fernsehen, daraus dann ein Podcast. Es gab verschiedenste Artikel natürlich da dazu. Und die Geschichte war ja eigentlich oder ist eigentlich erstmal so weit auserzählt, auch wenn es immer mal wieder nochmal was Neues gibt oder Ergebnisse von Verfahren oder whatever. Anwälte, Anwältinnen melden sich zu Wort. Aber ich fand auch, also ich kann den Podcast tatsächlich wirklich uneingeschränkt empfehlen, muss ich sagen. Ja. Ich finde ihn unglaublich stark erzählt, unglaublich gut produziert. Und ich finde, dass die wirklich, also was ich die allergrößte Stärke an dem Podcast finde, ist, neben den unglaublich starken Protagonistinnen, mit denen sie sprechen und wie nah du denen kommst, finde ich, dass sie von Anfang an aufmachen, worum es gerade eigentlich geht. Und es geht nicht um, ist das jetzt alles strafrechtlich relevant gewesen oder nicht, um diesen Prozess und alles, sondern es geht um, also die bigger idea ist direkt am Anfang nochmal aufgemacht worden. Es geht darum, dass sich die Gesellschaft gerade in einem Wandel befindet und dass man sich fragt, wo liegen unsere Grenzen? Was ist Machtmissbrauch und wo fängt der an? Und das aufzumachen, finde ich, gibt diesem Podcast jede Legitimität, das nochmal zu erzählen. Und nochmal und nochmal und nochmal, weil es einfach eine Diskussion ist, die nicht abgeschlossen ist, die immer weiter geführt werden muss.
Ich finde es ganz toll, diese Ambivalenz des Themas zu zeigen und uns als HörerInnen selbst das Urteil so ein bisschen zu überlassen. Also da ist Platz für Zwischentöne. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie den Sänger einer Band nur fertig zu machen und alles, was in das Narrativ passt, weil du merkst ja auch manchmal bei den Frauen, dass die selber so Zweifel haben, sagen, ja, irgendwie vielleicht wollte ich es ja doch und bin ja doch mitgegangen und so, aber man lässt es drin. Ne? Es wird nicht alles irgendwie in eine Richtung erzählt und ja, am Ende ist ja so, ein Arschloch zu sein, ist nicht justiziabel. Aber ist das größere Thema ist ja eher, wie gehen wir mit Machtmissbrauch um, wie gehen wir mit Verhältnis Mann-Frau um. Und das fand ich wirklich auch ganz, ganz stark. Ich habe 2 Mini-Kritikpunkte, aber die sind wirklich mini, weil ansonsten kann ich es auch uneingeschränkt empfehlen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also Punkt 1, ich kann keine WhatsApp-Töne mehr in Podcasts hören. Es ist immer so, pring, Sprachnachricht, habe ich jetzt irgendwie zu oft gehört. Und was ich auch nicht ganz so gerne mag, ist, dass man einen emotionalen O-Ton, der eigentlich für sich super stehen würde, dass man die immer so mit Musik vollklatscht. Und das ist so eine Art musikalisches Framing. Man weiß dann schon, die Musik sagt mir jetzt, Achtung, jetzt wird's dramatisch, jetzt wird's spannend, jetzt wird's traurig. Aber ich möchte es selbst empfinden aus dem O-Ton heraus. Aber das ist wirklich so mini, mini, mini Kritikpunkt.
Das heißt, was ich eben meinte mit, was die Hosts sonst manchmal in irgendwelchen Podcasts machen, hast du das Gefühl, die Musik macht es auch und das ist dir auch schon zu viel.
Mhm. Ja. Also, weil die Töne sind stark, die brauchen das nicht.
Das
die
stimmt.
Sind so, so stark.
Aber ich fand die Produktion, das Sounddesign von diesem Podcast, mir war das reduziert genug. Also ich fand das nicht aufdringlich.
Ja, muss ich auch sagen.
Habe ich schon Schlimmere gehört. Mhm. Also die das Dollar
absolut
irgendwie so nochmal nach vorne drängen im Sinne von, jetzt kommt eindeutig der ganz traurige Ton. Jetzt sind wir alle nochmal extra traurig. Und das fand ich, hat es nicht. Es hatte, fand ich, was nachdenklich Ernstes, also was Angemessenes.
Fand ich auch. Also mir ist es jetzt, wenn ich es nochmal hören würde, würde ich nochmal bewusst drauf achten. Aber beim ersten Hören hatte ich den Eindruck jetzt nicht so, ja, das mit diesen Sprachnachrichten und dann hier nochmal ein Ton und so dieses, genau. Aber das sind, glaube ich, so in diesen 4 Folgen dann am Ende irgendwie Kleinigkeiten so.
Ja, absolut.
Mir ist die Szene im Gericht, die war mir ein bisschen too much. Tatsächlich, muss ich sagen, wo sie dann beschrieben haben, welche Säulen da in Berlin, glaube ich, war es Berlin oder wo war es? Dresden, Leipzig? Ich weiß gerade nicht mehr genau, wo es war, aber wo sie dann wirklich hier die einzelnen Säulen beschreiben, welche Göttin wofür steht und so. Das war mir dann zu tragend, zu viel. Okay, hier geht es um die Justiz und Recht und Gesetz und so. Das braucht es für mich irgendwie gar nicht. Also das war mir so ein bisschen too much, aber ansonsten einfach unglaublich stark erzählt.
Ja, und Elena Kuch, finde ich, macht das auch total gut in so einem nüchternen Ton.
Mm, ja.
Mm. Trägt da gut durch, leitet mich gut. Ich hatte das die ganze Zeit das Gefühl, ich bin so gut an die Hand genommen. Mhm. Ich bin auch gut von diesem, habe ich schon gesagt, ne, vom Sounddesign irgendwie mitgetragen. Und ich finde, dieser Podcast überführt total gut so die Stärke von öffentlich-rechtlichen Produktionen im Sinne von, früher waren das immer Feature. Und die Stärke von einem Feature aber funktioniert nicht 1:1 in der Podcast-Welt. Das funktioniert irgendwie anders, der Sound ist anders, die Erzählweise ist anders. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine Produktion, diese 4 Folgen vereint so die Stärke von beiden. Also es ist anders produziert als irgendwie ein Laber-Podcast und ist aber nicht so fragmentarisch oder spielerisch überfrachtet erzählt wie ein Feature vielleicht. Ich finde, das ist bringt die Stärke von beidem gut zusammen und zeigt, wo spannende Erzählweisen vielleicht noch kommen können.
Ja, und man hat sich, wie gesagt, nicht verloren gefühlt in dem Ganzen. So, das finde ich, man ist immer lange genug bei Personen geblieben, die stark waren und dann aber auch wieder zu anderen Personen rübergegangen. Aber man hatte nie das Gefühl, finde ich jedenfalls, okay, wer war das jetzt nochmal und wer war das und die? Also das fand ich sehr, sehr gut, weil die werden auch mit noch unfassbar viel mehr Menschen gesprochen haben und haben das aber in sehr jedem gut
Fall
reduziert.
In jedem Fall. Und sie haben wirklich gut auf den Punkt gebracht, Rahel, du hast das schon gesagt, diese Frage, klar, strafrechtlich konnte der nicht belangt werden. Aber heißt das deshalb, dass das egal ist, was gemacht wurde? Also wo verlaufen da die Grenzen und wo werden die in Zukunft verlaufen? Also das ist ja ein Prozess. Das sind Fragen, die im Raum stehen und die sich noch Jahre irgendwie tragen werden. Aber um was es da genau geht, finde ich, hat dieser Podcast wirklich, wirklich gut auf den Punkt gebracht. Der heißt Rammstein Row Zero vom NDR und SZ, könnt ihr überall hören. Und damit endet auch unsere Folge über Podcast im Mai. Habt ihr gehört? Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Rahel Klein von Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du dabei warst.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und Philipp Fleiter von Verbrechen von nebenan. Schön auch, dass du dabei warst in dieser Folge über Podcast.
Danke für die Einladung.
Ich danke auch noch an das ganze Über-Podcast-Team, an Kai Sarabi und Christine Watti. Ihr hört uns das nächste Mal im Juni und all unsere Folgen könnt ihr wie immer hören in der DLF-Audiothek. Ich bin Ina Plotroch und ich danke euch fürs Zuhören. Macht's gut!